Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Jenny Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles.
Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Mein Name ist Shani und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier mit dabei. Ich hoffe, es ist der nächste Bestseller-Autor in Deutschland. Bitte begrüßt mit mir Herrn Hans Walker. Entschuldigung. Gleich ein Versprecher. Oh Gott.
Klaus passt auch.
Klaus würde auch passen tatsächlich, ja. Aber Sie sind der Herr Hans Walker. So.
Ja. Hallo, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ja, freut mich sehr.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich so, dass das Interview jetzt endlich nach sehr vielen Monaten geklappt hat. Aber es war ja alles meine Schuld, ja, weil ich die technische Umsetzung noch nicht hinbekommen habe. Aber jetzt sitzt mal zu zweit da, das ist auch schön. So, meine lieben Hörer, wer ist Hans Walker? Ich möchte ihn euch mal ganz kurz vorstellen. Also der Herr Walker ist ein Autor. Er hat 3 Bücher geschrieben. Das letzte Buch kam tatsächlich letztes Jahr an meinem Geburtstag raus, habe ich dann gesehen. Ich fand, das war ein tolles Zeichen auch irgendwie. Er hat 3 Bücher geschrieben in einer sehr kurzen Zeit. Darauf kommen wir auch nochmal zurück. Ansonsten hat Herr Walker sehr, sehr viel Lebenserfahrung, Arbeitserfahrung etc. einfach auf dem Buckel. Und ich würde mal sagen, Sie haben recht viel in Ihrem Leben erlebt und erfahren, oder?
Ja, kann man sagen, ja.
Ja, und ein Weltenbummler sind Sie auch, oder waren Sie?
Richtig, stimmt auch, ja.
In welchen Ländern waren Sie denn so in Ihrem Leben, wo Sie geprägt haben am meisten vielleicht?
Ja, also abgesehen von Europa, wo ich als Coach und Berater für Industrie und öffentlichen Dienst gearbeitet habe, war es dann vor allem Afrika. Da sind es sicher 20, 25 Länder, die ich da beruflich bereist habe. Und dann war ein weiterer Schwerpunkt Südostasien, also von Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, die Ecke bis rüber zu den Philippinen. Das waren zum Wesentlichen die Länder. Nahe Osten habe ich vergessen, halt, da war ich auch häufig. Also jetzt da, wo es jetzt so knallt, genau da, ne?
Ja. Okay, da, wo es so knallt, ja. Da wissen wir alle Bescheid, wo es knallt.
Ja.
Ja, schön. Also ihr hört, Herr Walker hat, ich würde mal sagen, Sie haben viele Leben gelebt eigentlich. Also so habe ich Sie empfunden. Und wir haben uns kennengelernt gar nicht wegen Ihrem Coaching oder öffentlichen Dienst oder was auch immer, sondern, wie ich schon gesagt habe, Sie haben 3 Bücher verfasst und sind eines Tages auf mich gekommen und haben gesagt, ja, Frau Hughes, wie wäre es, wenn wir mal das ein bisschen auf Amazon verbessern? Na, das war ja Ihre Frage damals. Was könnten wir da noch machen? Und letzten Endes haben wir im, ich glaube, es war Oktober 2025, also letzten Jahres, haben wir dann die Listings für Ihre 3 Bücher auf Amazon optimiert, suchmaschinenmäßig optimiert, einen sogenannten A-Plus-Content angelegt, das mit den Bildern, ne? Falls Sie sich noch erinnern. Und also für all die Hörer auch, damit die wissen, was wir umgesetzt haben. Ne? Wir haben einen echt tollen Buchtext geschrieben, der viel weitreichender ist als der Klappentext, der halt auf Büchern immer abgedruckt wird. Und was ich ja total spannend fand, und das habe ich Ihnen ja auch gesagt, nachdem ich fertig war, diese 3 Bücher zu schreiben, also nicht sich selber zu schreiben, aber das Listing dafür auf Amazon, habe ich Ihnen gesagt, boah, mich brennt so unter den Nägeln, Ihre Bücher jetzt zu lesen. Ich habe sie bis jetzt, Stand jetzt, noch nicht gelesen, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber als ich damals die Listings verfasst habe, saß ich wirklich am Ende da, habe mir das nochmal alles durchgelesen, bevor ich Ihnen das zugeschickt habe. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt könnte ich das Buch lesen. Jetzt habe ich mich selber überzeugt.
Ja, dann sollten Sie mal damit anfangen.
Ah, auf jeden Fall, definitiv. Es ist schon auf meiner Leseliste, weil ich habe so eine Leseliste für das Jahr geplant.
Ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, falle ich auch nicht so ganz in Ihr Genre. Ne? Sie, das, also von daher
Tatsächlich,
fällt
ja.
Ihnen das Lesen meiner Bücher wahrscheinlich etwas schwerer, weil das nicht das ist, was Sie normalerweise lesen, vermute ich. Ne?
Richtig, also normalerweise lese ich gerne Fantasy-Bücher. Romane habe ich früher gelesen, als ich noch ein Teenager war und diese Fantasy-Welt für mich noch gar nicht eröffnet wurde. Das kam dann tatsächlich mit Harry Potter. Das war mein erstes Fantasy-Buch, einer meiner Lieblingsbücher, auch tatsächlich bis heute. Aber nichtsdestotrotz, alle paar Jahre lese ich mal einen Roman und ich muss sagen, sie haben mich einfach neugierig gemacht. Auch nach den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben über ihre Bücher, habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, das muss jetzt auf die Leseliste. Ich bin zu neugierig. Ich würde nämlich sehr gerne die Trilogie lesen von der Geschichte von ihrem Protagonist Max Berger. Na? Und jetzt, das ist ja alles schon ein bisschen her, seitdem Sie die Bücher geschrieben haben. Nehmen Sie uns mal ein bisschen zurück. Wann kam der Moment für Sie, in dem Sie entschieden haben, eigentlich ein Buch zu schreiben?
Tja, da muss ich selbst etwas nachrechnen. Also das erste Buch der Trilogie erschien im März 22. Ich müsste also im Jahr 20 mit dem Schreiben, grob mit dem Schreiben begonnen haben. Also zeitgleich mit der Corona-Pandemie. Aber die beiden Dinge stehen nicht in Verbindung miteinander, denn als freiberuflicher Coach und Berater habe ich auch in dieser Zeit ja weitergearbeitet, damals eben dann mit Maske. Aber neu war für mich, dass ich altersbedingt meine berufliche Tätigkeit reduzieren wollte und deshalb auch plötzlich Zeit für die Schriftstellerei hatte.
Also, wir reden von sehr kurzen Zeitabständen eigentlich, wenn Sie angefangen haben, 2020 Ihr erstes Buch zu schreiben. Wir sitzen jetzt März 2026 hier und Sie haben im September 2025 das letzte Buch der Trilogie rausgebracht. Das ist schon eine sehr kurze Zeit für Bücher. Ja? Da haben Sie ganz schön reingehaut in die Tasten.
Ja, so habe ich es gar nicht empfunden. Ja, nee,
Ja?
muss ich sagen, das lief eigentlich von alleine fast. Ja.
Wahnsinn. Ja, cool. Okay. War das ein Traum von Ihnen, ein Buch zu schreiben oder eher so eine spontane Idee damals, 2020?
Ja, also Traum ist zu hoch gegriffen, aber
Mhm.
die Idee, ein Buch zu schreiben, die hatte ich schon länger. Ich habe schon immer Geschichten erfunden und erzählt. Da geht dann auch gerne die Fantasie mit mir durch. Also ich habe zum Beispiel auch schon meinen beiden Töchtern immer unglaublich gerne abends diese erfundenen Geschichten erzählt und hatte selber mindestens genauso viel Spaß daran, wie meine Töchter offensichtlich es hatten.
Das ist so süß. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nee, das ist auch eigentlich schöne Sache. Ich weiß nicht, also ich denke mir halt, ich glaube, dass viele Menschen den Traum haben, ein Buch zu schreiben, tatsächlich. Ich war auch immer eine davon. Habe ich noch nie hinbekommen. Aber ich denke mir, ich habe noch Zeit. Ich kann
Haben
immer ein
Sie.
Buch
Sie
schreiben.
sehen es ja an mir, wie viel Zeit man haben kann.
Ja, eben. Wir kommen ja gleich auch nochmal darauf zurück.
Ja.
Weil ich glaube, das wird so einige Hörer jetzt auch dann vom Hocker hauen. Also mir damals, mich hat es damals absolut vom Hocker gehaut, als wir zum ersten Mal dann geredet haben und ich sie dann so gefragt habe, wie alt sind Sie denn? Aber darauf kommen wir nochmal zurück. Okay. Jetzt, Sie haben ja 2020 mit Ihrem ersten Buch angefangen. Was hat Sie dazu gebracht, eine Trilogie dann zu schreiben und nicht nur ein einzelnes Buch?
Ehrlich gesagt, die Trilogie war nie geplant. Also es gab keinen Plan zu sagen, ich schreibe eine Trilogie oder sonst irgendwas. Ich merkte beim Schreiben des ersten Buches, dass immer mehr Ideen nachdrängten. Also mit jeder Seite, die ich schrieb, kamen im Hinterkopf neue Ideen. Und dann wurde mir schnell klar, dass ich das in einem einzigen Buch niemals würde unterbringen lassen.
Okay. Ist aber spannend. Wissen Sie, ich glaube, dass viele Menschen eine Grundidee haben und gar nicht wissen, wie weitreichend diese eine kleine Idee, in Anführungszeichen klein ist, und wie weittragend sie Jahre später dann ist. Ich meine, also ich merke das in meiner eigenen Selbstständigkeit. So, ich habe zum Beispiel 2019 gesagt, ach, ich mache mich selbstständig und ich schreibe einfach Listings für Leute, weil ich gerne das schreibe. Ja. Und ich hätte, also 2019, da war ich auch so furchtbar jung, oh Gott, da war ich gerade mal 21 und da dachte ich mir, ja, mal schauen, was passiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich heute immer noch da sitze und das mache und dass ich das so weitreichend dann umgesetzt habe und heute auch in ganz andere Wege eingeschlagen habe, was mit nur einer kleinen Idee angefangen hat, neben dem Studium, um Geld zu verdienen. Ja.
Ja, gut, was sagt uns das? Das ist die Sache mit den Plänen. Ne? Ich habe in meinem Beruf als Coach immer wieder Menschen getroffen, die hatten unglaublich klare Vorstellungen, wo denn ihr Leben hingehen soll oder was das die nächsten Schritte sein sollten und dass sie jetzt dann mit dieser Frau die nächsten 30 Jahre also glücklich leben wollten oder sonst was. Hm. Die Erfahrung lehrt natürlich, dass diese Pläne in sehr häufig einfach dann sich nicht materialisieren. Aus welchen Gründen auch immer. Das liegt oft gar nicht an den Menschen selber, dass die ihre Pläne nicht umsetzen könnten, sondern das Leben ist so komplex und die Faktoren, die von außen kommen, sind so vielfältig, dass wir, glaube ich, nicht ernsthaft planen können. Wir können die Ideen haben, wir können Zukunftsentwürfe haben, das würde ich begrüßen, ja. Aber planen im klassischen Sinne, nein.
Sehe ich genauso. Und wissen Sie, lustigerweise, damit hänge ich mich total auf, wenn es zum Beispiel um Businesspläne geht. Ne? Mhm. Wenn du, also ich musste im Studium zum Beispiel auch einen Businessplan schreiben und ich habe das schon während des Schreibens als absolut für verwerflich gehalten, weil ich mir dachte, wer kann 5 bis 10 Jahre businessmäßig irgendwas planen? Mhm. Das Leben kommt doch sowieso anders. Und das habe ich mit Anfang 20 schon verstanden. Ja, also deswegen fand ich das immer so irre. Oder wenn mir Leute erzählen, ja, ich muss jetzt einen Businessplan schreiben, damit ich einen Kredit bei der Bank aufnehmen kann. Da denke ich mir, boah, ihr Armen, da hätte ich keine Lust drauf. Weil wer kann das schon planen?
Halt ja, ich denke, die Banker sind genau ein Beispiel dafür. Die sind auf Zahlen fokussiert und trainiert und ausgebildet und immer wenn sie wollen, dass die Dinge so Fakten in Zahlen gefasst werden und dann möglichst langer Zeitraum die Zahlen. Ich glaube, da muss man generell vorsichtig sein und sagen, wunderbar. Und wenn die den Plan so haben wollen bei der Bank, die Hauptsache ist, man kriegt sein Geld. Sag ich mal. Aber man muss in dem Fall wissen oder muss dann als junge Unternehmerin jetzt wie in ihrem Fall muss man einfach wissen, dass schon nach 1-2 Jahren das alles obsolet sein kann. Und dann ist die große Kunst, die ist die Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen in dem Fall. Ne? Und da muss man dann eventuell die Bank auch wieder ins Boot holen, dem konkreten Fall. Aber klar ist, langfristige Pläne funktionieren nicht, sage ich jetzt mal hart. Und wenn dann einer von 100 mal funktioniert, dann soll es bitte die Ausnahme sein, ja.
Ja, denke ich nämlich auch. Ich glaube, das ist nämlich die Ausnahme und die Einzelfälle und nicht die Masse. Und jetzt haben Sie gerade, den Punkt würde ich gerne aufgreifen, Sie haben gerade gesagt, Umwelteinflüsse, ja, und dass man halt den Gegebenheiten sich immer wieder auch anpassen muss. Und manchmal, vor allem, weil wir vorhin auch geredet haben, da wo es auch kracht, jetzt als Beispiel, das bringt ja viele Leute zum Nachdenken und dann kommen auch Zweifel, Ängste etc. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, gab es einen Punkt, an dem Sie mal gezweifelt haben, als Sie dann Ihre Bücher geschrieben haben und was hat Sie tatsächlich weitermachen lassen?
Das ist eine gute Frage. Den Punkt gab es tatsächlich und eigentlich Gott sei Dank sehr früh. Und zwar nach Fertigstellung des ersten Romans fand ich eine Literaturagentin und die schickte mein Buch an die Lektorin eines sehr renommierten Verlagshauses hier in Deutschland. Und das war natürlich eine tolle Sache für mich. Ich dachte, das ist es jetzt. Ne? Die Lektorin fand das Buch interessant, war aber nicht hundertprozentig überzeugt, ob es sich für den Verlag lohnen würde. Also da haben sicher mehrere Dinge auch dann eine Rolle gespielt. Ich vermute auch als ich meinen Autor Mann weiß, alt, es sind alles heute keine, ich sag mal, keine Markenzeichen, mit denen man noch irgendwie einen Blumentopf groß gewinnen könnte. Das muss man einfach so sehen, ne? Und eine ihrer Begründungen war, das Buch sei aus der Perspektive eines Mannes geschrieben. Ist ja auch klar, ich bin ja nun einer.
Ja.
Fände aber vermutlich zu wenige männliche Leser. Dass Frauen mein Buch gut finden könnten, das schien irgendwie in der Argumentation keine Rolle zu spielen. Interessant ist aber, dass ich inzwischen bei Lesungen feststelle, dass diese überwiegend von Frauen besucht werden und ich von dieser Seite viel positives Feedback bekomme. Glücklicherweise hatte ich aber zum Zeitpunkt der Ablehnung durch diesen Verlag, was ich natürlich sehr bedauert habe, klar, hatte ich schon einen kleineren Verlag an der Hand und der hat sich letztlich für mich als Glücksfall herausgestellt. Der Verleger ist ein ganz, ganz toller Typ, muss ich wirklich sagen, und er hat mich unglaublich motiviert und in dem konkreten Fall hat er mich motiviert, weiterzumachen. Und dazu kommt, dass auch meine Lebenspartnerin, die war von Beginn an eine unermüdliche Unterstützung meines Vorhabens, aber es ist schon wichtig, dass da von außen nochmal jemand kommt, weil man natürlich innerhalb des eigenen Personenkreises denkt man schon dann, wenn jemand sehr, sehr positiv kommt, gut, der Mensch mag dich, liebt dich, jetzt tut er dir halt was Gutes. Insofern ist es sehr wichtig, dass sogenannte neutrale Personen von außen auftreten, wie das dann später auch meine Leser waren, die einfach von außen drauf gucken und sagen, hey, gut gemacht, ich finde es prima, was sie schreiben, wie sie schreiben und so. Also ich sag mal, an dem Punkt, das war ein Knackpunkt, weil ich war frustriert natürlich, aber es hat mir sehr geholfen, meine eigenen Erwartungen an das ganze Vorhaben, an die Schreiberei und dann vor allem an die Vermarktung runterzubringen. Und so wie ich ja dann später merkte, die große Frage ist ja nachher die Vermarktung. Also für mich war das Schreiben nicht das Problem.
Ja.
Das kam bei mir alleine. Aber das Vermarkten, und darüber werden wir sicher gleich reden, und Sie haben mir da auch sehr geholfen. Das ist dann der Knackpunkt, glaube ich, ne?
Ich denke es auch. Also es sind halt gerade sehr viele Synergien so für all diejenigen, die halt ganz normal auf Amazon irgendwelche Produkte verkaufen. Ne? Ich glaube, dass viele genau an diese Punkte kommen, an die sie gekommen sind, bloß als Autor. Und das verdeutlicht mir wieder, so jetzt mal ganz unabhängig, dass sie ihre Bücher auf Amazon als einen Marktplatz, eine Plattform verkaufen, wir haben trotzdem Synergien. So, das ist immer wieder dasselbe. Wenn ein Hersteller sie ablehnt, weil er ihre Ware nicht produzieren will, dann gehen sie zum nächsten und sagen nicht, okay, ich heb die Hände. Das ist genauso, wie sie gesagt haben, da war ein großer Verlag, der hatte Interesse, war sich aber unsicher. Na, und sie haben jetzt auch nicht gesagt, naja, okay, wenn die mich jetzt ablehnen, dann bleibt mein Buch als irgendeine Datei auf meinem PC gespeichert, oder vielleicht haben sie es auch ausgedruckt, je nachdem, und dann wird es nie veröffentlicht. Ne? Und außerdem finde ich das auch total wichtig, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, wie sie sagen, ihre Lebenspartnerin hat sie da mental unterstützt. Ich finde, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich hatte mal einen Freundeskreis, der mich gar nicht unterstützt hat, und auch direkt am Anfang, und das war halt wirklich so, die Selbstzweifel waren von Anfang an dann plötzlich sehr groß. Ja, und da gab's außer so meine Eltern damals, die mich unterstützt haben, niemand, der an mich geglaubt hat. Und dann finde ich das umso besser, wenn dann halt jemand kommt und sagt, ich glaube an dich, und der hat aber nichts persönlich mit ihnen zu tun, wie jetzt in ihrem Fall mit ihren Verlagsmenschen, ne? Also wir kennen ja dieselbe Person, ich will jetzt nicht seinen Namen nennen, weil ich mir die Erlaubnis nicht eingeholt habe von ihm. Aber mit ihm habe ich übrigens ganz tollen Kontakt gerade. Das habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, genau.
Ja.
Ja,
toll. Freut mich so sehr.
Ja, mich auch. Das war jetzt richtig schön. Also es wird auch nächste Woche richtig spannend, denn ich bilde jetzt seine zwei Mitarbeiterinnen nämlich aus für Amazon. Genau.
Hervorragend.
Ja.
Das ist eine gute Idee. Sehr schön.
Ich nehme ich auch. Genau. Und ansonsten finde ich es halt wichtig zu wissen, dass Menschen immer an sich selber zweifeln und es nie immer von Anfang an gut funktioniert. Und ich finde es auch total interessant, sich auch eine zweite Meinung einzuholen. Es ist ja auch ganz normal, wenn du zum Arzt gehst, da holst du dir mal eine zweite Meinung, wenn es was Ernsthaftes ist, ja. Aber bei so Experten, ne, sie haben sich ja indirekt eine zweite Meinung geholt von einem anderen Verlag, weil der erste Verlag gesagt hat, naja, es werden höchstwahrscheinlich nicht Männer lesen. Und sie, okay, sie sind ein Mann und sie haben einen Protagonisten in einer männlichen Version geschrieben, schon klar. Aber ihre Bücher richten sich nach Frauen. Ganz eindeutig, auch so die ganze Geschichte und so weiter. Und das erkennt man ja daher, dass jetzt an ihren Lesungen mehr Frauen teilnehmen als Männer, dass in den Bewertungen weibliche Namen stehen anstatt männliche Namen. Ja, und das ist der Indikator. Und eine Frau liest ja nicht gerne nur Bücher aus einer weiblichen Perspektive. Ja, das sieht man auch, also so alle, die genauso wie ich Fantasy lesen. So, ich liebe es, wenn mal Kapitel drin stehen aus dem männlichen Protagonisten aus der Perspektive. Ganz wunderbar. Und es gibt heute viele Möglichkeiten. Und das Tolle bei Büchern ist, es ist vielfältig und die Menschen haben verschiedene Geschmäcker. Und nur weil ein Verlag oder eine Person nicht an ihr Buch geglaubt hat, heißt es nicht, dass ihr Buch nicht gut oder erfolgreich sein kann. Na?
Ja, das muss man natürlich irgendwie alles erst, für mich war es ja neu, ne? Und deshalb, ja, das muss man erst mal so ein bisschen verdauen. Aber wie gesagt, ich habe meine Lehren daraus gezogen und ich glaube heute, dass es sehr, sehr gut war, auch diese Erfahrung gemacht zu haben.
Ich auch, ja. Gut. Sehr schön. Jetzt nehmen wir uns nochmal zurück, weil ich glaube, also ich persönlich habe ein sehr großes Interesse dran einfach, aber ich glaube viele andere auch. Nehmen Sie uns mal in Ihrem damaligen Schreibprozess mal mit, weil darüber erzählen ja Autoren sehr wenig, aber das ist ja mit das Spannendste so. Haben Sie die Geschichten vorab geplant oder kamen diese einfach so aus dem Gefühl heraus?
Also wir sind wieder bei dem Planen, haben wir ja vorhin schon mal, habe ich ja schon mal klar gesagt, in meinem Leben ist einfach die Erfahrung, dass mit der Planerei, dass es da ein bisschen Probleme geben kann. Also hier ist es so, ich habe eigentlich fast nichts geplant. Am Anfang war wirklich nur eine Idee und ich hatte einen Protagonisten, das Sie haben es schon erwähnt, diesen Max Berger, ein junger Student mit 22, den hatte ich im Kopf. Und der bekommt im Jahr 1970, also ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, der erste Roman startet von heute aus zurückgerechnet 56 Jahre ist es zurück. Also wir sind in 1970 und da bekommt dieser junge Mann ein Angebot für ein Jahr als Hauslehrer für zwei Kinder einer deutschen Familie in Indonesien zu unterrichten. Also genauer gesagt in Medan, das ist die Hauptstadt von Nord-Sumatra, Teil der des indonesischen Archipels. Also eine sehr ungewöhnliche Idee. Ne? Also Hauslehrer gibt es ja heute so gut wie gar keine mehr. Früher gab es sowas noch eher. Also der Mann bekommt das Angebot und was macht er? Der zögert keine Sekunde, er unterbricht sein Psychologiestudium, der ist da gerade so viertes Semester oder sowas grob, und reist los. Und zwar nun interessanterweise auf einem Frachtschiff, das ihn dann nach Asien bringen soll. Und auf dem Schiff sind die beiden Kinder, die er unterrichtet, und deren Mutter. Und diese vier Personen sind also ein Teil dieser Gäste auf diesem Schiff. Das war alles. Ne? Berger, Einladung, Schiff, irgendwie muss er ja darüber kommen, ne? Schiff, und halt das Spannende, Mutter und Kinder mit auf dem Schiff. Ne? Und dann wird's auch spannend. Ne?
Und das war so das, was Sie quasi im Kopf hatten zu Beginn. Und
das hatte ich im Kopf. Ja, ich kann es ja jetzt auch verraten. Es steht ja auch im Klappentext. Ich habe es ja verraten auch. Ich habe lange gezögert, soll ich, aber da ist jetzt der Bezug zu mir, eindeutiger Bezug zu mir. weil ich als Student genau dieses Angebot bekommen habe. Also ich wurde gefragt, komm ein Jahr nach Medan in Indonesien, kannst du unsere Kinder unterrichten für ein Jahr? Und ich habe eben mein Studium, ich hatte da gerade das Vordiplom, habe mein Studium sofort, also das noch gemacht und weg war ich. Ne? Also da ist ein starker Bezug zu mir und deshalb ist die Idee natürlich in meinem Kopf auch so präsent. Das ist mein Leben und das war mein Leben vor 55 Jahren. Ne? So. Und von daher war das der Startpunkt, wo ich dachte, da mache ich was draus. Ne? Aber ansonsten war ich blank. Ne?
Also, war eine weiße Seite vor Ihnen quasi.
War eine weiße Seite, genau. Ja. Nicht lange, aber kurz, ja.
Ich finde das sehr spannend, weil ich habe tatsächlich, ich glaube, zwei Gespräche mit Ihnen gebraucht, um zu verstehen, dass Ihre Bücher zwar an Ihr Leben angelehnt sind und Sie viele Elemente rausgenommen haben, die Sie in Ihrem Leben ja auch wirklich erlebt haben, aber dennoch ist es eine fiktive Geschichte. Na, das darf man nicht vergessen, weil ich habe gedacht, das ist Ihnen alles passiert. Und da dachte ich mir, wow, was hat dieser Mann für ein krasses, ich sag mal in Anführungszeichen, erotisches Leben in seinen Anfang 20ern geführt und sehr verrucht. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, das ist furchtbar spannend, okay. Und damit haben Sie mich schon damals gecatcht und haben Sie zu mir irgendwann gesagt, nein, Frau Hughes, also ja, ich bin auch damals Hauslehrer gewesen und so, aber das ist trotzdem eine fiktive Geschichte. Ich dachte, Max Berger wäre Ihr alter Ego nämlich. Es hat mich ein bisschen Zeit gekostet, um zu verstehen, dass das nicht so ist. Aber trotzdem ist es unglaublich spannend, dass wirklich Elemente aus Ihrem echten Leben, aus Ihrer Vergangenheit genommen haben und das in eine Geschichte gepackt haben. Und ich denke, das machen sehr viele Autoren, aber die reden nicht drüber. Und ich finde das total schade, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Ja gut, wie gesagt, ich habe am Anfang ja auch gezögert, mehr von mir preiszugeben. Ich hatte schon bei der Formulierung des Klappentextes sehr, sehr lange überlegt, ob ich das machen soll. Aber ich dachte, irgendwann googeln mich die Leute sowieso. Und dann, ich bin nicht so stark im Internet gewesen, weil ich das immer abgelehnt habe. Aber ich war eben dann ja auch mal Teil einer Beratungsfirma in Hamburg. Und das ließ ich natürlich so ganz ohne Website und so auch nicht machen. Hm. Wenn also einer da ein bisschen gesucht hat, dann fand er mich dort und dann sah er dort meinen Lebenslauf und dann stand er eben irgendwo auch Indonesien vielleicht irgendwo drin. Also von daher wollte ich so weit gar nicht gehen. Alter Ego, das kann man natürlich weit und eng fassen. Es sind in meinen drei Büchern sind sehr viele einzelne Elemente, wo ich wirklich sagen kann, ja, das habe ich erlebt oder sehr ähnlich erlebt. Aber dazwischen ist eben der breite Fluss der Fiktion. Und man muss sich das vielleicht vorstellen, wie ein breiter Fluss, in dem Inselchen drin sind. Ne? Der breite Fluss, das ist mein Buch. Und ab und zu fährt man dann mit seinem Bootchen an so einem Inselchen vorbei. Und wenn man da anlegen würde, ne, dann hätte man tatsächlich, dann hätte man mein Leben. Ne? So auf dem Inselchen, da ist dann spielt er das wahre Leben. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Zeit nochmal. Ich bin ja Teil dieser 60er Studentengeneration. Heißt, da ging's zur Sache. Und auch, weil Sie das ansprachen, erotisch. Es war eine Zeit, wir haben ja alles hinterfragt. Ne? Also alle diese Dinge mit Liebe, Treue, Ehe und so, das stand alles zur Disposition. Und die Zeiten waren frei, also sehr frei, muss ich wirklich sagen, in jeder Beziehung. Und wer wollte, konnte das nutzen. Manche haben es dann für sich abgelehnt, aber wer jetzt diese Freiheiten nutzen wollte, der konnte. Das war eigentlich das Tolle an der Zeit. Ne? Also und der Max macht es auch. Und er kommt ja dadurch natürlich auch in Schwulitäten. Also das ist ja so im Leben, wenn man dann ins Risiko geht, egal wie, dann muss man damit rechnen, dass einem die Sache auch mal um die Ohren fliegt. Ne? Sonst muss ich halt auf dem Sofa bleiben. Dann hat sich's auch erledigt. Ne?
Ja. Und selbst da ist es kein sicherer Ort.
Und selbst das Sofa ist nicht mal sicher, glaube ich. Ja. Genau.
Ja. Sehr gut. Gab es eigentlich Figuren oder Szenen, die sich einfach so verselbstständigt haben für Sie beim Schreiben?
Eigentlich alle. Also das ist ja der Teil dieser Fiktion und meiner Fantasie. Also bei mir, wie gesagt, wenn ich anfange zu fantasieren, hört es auch nicht auf. Mhm. Also das überstürzt sich dann fast in meinem Kopf. Und dann tauchen da einfach Leute auf, die sagen, ich will da auch rein in dein Buch. Ne? So. Und in dem Fall habe ich es aber eng gehalten, weil wir waren ja auf einem Frachtschiff.
Ja.
Und zwar war das ein Frachtschiff zu der Zeit von Hapag-Lloyd. Das war ein Angebot, dass 8 oder 10 oder maximal 12 Passagiere auf dem Frachtschiff mitfahren. Das heißt, es war immer eine kleine Gruppe an Passagieren. In diesem Fall von Max Berger sind es genau 8. Und dadurch war das auch für mich jetzt begrenzt zu überlegen, ich brauchte einfach noch 4 weitere Passagiere. Das heißt, ich habe 4 weitere Passagiere mal frei erfunden. Die gab es in meinem Leben gar nie, sage ich mal, die sind frei. Und um diese 8 Passagiere kreist der erste Roman. Das ist wie in einem Kammerspiel. Dann jede Person bringt ihre eigene Lebensgeschichte, ihre Hoffnungen, Enttäuschungen mit auf diese 4-wöchige Seereise von Rotterdam bis Singapur. Und die Schicksale dieser Menschen, die entstanden tatsächlich beim Schreiben. Also ich konnte nicht sagen, wer sind die, was bewegt die. Das kam alles mit jeder neuen Seite, haben die praktisch Form angenommen. So.
Mhm.
Und genauso auch die persönlichen Beziehungen, die sich zwischen den Passagieren auf dem Schiff dann entwickeln. Und ich war oft selbst überrascht von dem, was da entstand. Also wenn ich abends so meine 3, 4, 5, 6 Seiten, die ich pro Tag geschrieben habe, dann abends nochmal gelesen habe, das gibt's ja nicht. Was treibt der hier? Ne? So. Und so ging es übrigens genauso mit Band 2 und 3, ging es genauso weiter. Ne? Der zweite Band spielt ja dann in Indonesien, der dritte im südlichen Afrika. Übrigens natürlich alles, habe ich ja schon erzählt, Region, wo ich natürlich war. Da kommt wieder die Realität von mir dann rein. Aber also bei allem, sage ich mal, der Max Berger bleibt die zentrale Figur, aber es tauchen völlig neue Charaktere auf über die Trilogie. Und in den späteren Bänden 2 und 3, da holt ihn natürlich dann auch die Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle wieder ein. Und das Schöne war, ich konnte Figuren aus den früheren Bänden wieder auferstehen lassen, weil die gab's ja noch. Und die sind dann plötzlich, sage ich mal, in Afrika aufgetaucht. Ne?
Mhm.
Ja, war auch nicht geplant.
Das war nicht
also,
geplant.
Ich kann das irgendwie auch so zusammenfassen, wenn ich heute meine Bücher lese, und das tue ich, weil ich gerade hier zum Beispiel auch in Stuttgart einem Kreis älterer Menschen jetzt alle 3 Bücher hintereinander vorlese. Ne? Das mache ich zur Ehrenamtlich da in so einer Institution. Und ich habe jetzt mit Band 1 angefangen. Und es geht immer so eine Stunde alle 14 Tage. Und ich arbeite mich jetzt durch alle 3 Bände. Ne? Und dadurch bin ich jetzt gerade ja wieder mitten in dem Band 1 zum Beispiel. Und da wundere ich mich selbst, wirklich, wie ich auf all die Ideen und auf die Personen gekommen bin. Also es ist mir selber ein Rätsel, sage ich mal. Ja.
Wunderbar. Das ist eine schöne Geschichte. Also erstens mal finde ich es ganz toll, dass Sie sich da ehrenamtlich, wie nennt man das, bewirbt oder
engagieren.
Oder
halt, ja,
engagieren,
ja.
Genau, das ist das Wort. Sie sind der Autor, Sie haben die besseren Wörter.
Nee, nicht immer.
Kleiner Schatz. Ja, aber manchmal. Ja. Ansonsten, ich finde das wirklich spannend, weil ich glaube, wir Menschen produzieren auch oft einfach Dinge, wo wir uns dann fragen, wow, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, man überrascht sich ja auch jedes Mal so ein bisschen selber.
Genau, ja.
So, lassen Sie uns noch ganz kurz unsere Hörer hier abholen, weil wir reden die ganze Zeit von einer Trilogie, von 3 Bändern, aber wir haben gar nicht genannt, wie die heißen. Also erstmal, ihr findet alle 3 Links zu Amazon, zu diesen Büchern in den Shownotes, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wenn euch die Bücher interessieren, wenn ihr Bock auf Romane habt, findet ihr sie in den Shownotes und könnt sie einfach kaufen. Es gibt sie derzeit als E-Book oder halt als normales Buch zu kaufen. Der erste Band ist Bergers unverhoffte Reise. Dann folgt Abgeflogen und der letzte Band ist Aus dem Nichts. Die drei Bänder können theoretisch unabhängig voneinander gelesen werden. Aber ich denke, wie man das schon so raushört, ich glaube, es schließt ja sehr schön einen Kreis, ihre Trilogie, so auf ihr Leben, was sie erlebt haben, diese ganzen Elemente, die sie mit reinbringen, ne, dass sie in Afrika waren, dass sie in Indonesien waren und so weiter. Das Tolle ist ja, es ist ja trotzdem sehr authentisch, weil sie haben zur damaligen Zeit diese Länder ja auch kennengelernt. Ne? Ich greife nur ganz kurz mal auf den dritten Band, weil ich mich mit denen tatsächlich am meisten auseinandergesetzt habe, als ich das Listing geschrieben habe. Und ich fand das sehr interessant, weil sie da auch reingeschrieben haben, dass es ja 10 Jahre nach der Unabhängigkeit ist von diesem Land. Ne? Und jetzt wir, also vor allem ich, meine Generation, ich kann mir das ja gar nicht groß vorstellen, ne? Weil ich bin ja in ein Land reingeboren, hier in Deutschland, wo ja schon alles sehr etabliert ist. Wir haben schon sehr lange eine Demokratie, es gab schon viele Regierungswechsel, es gibt eine Geschichte dahinter, aber so gerade mal 10 Jahre später in ein Land zu reisen, wo sich gerade so komplett von selbst aufbauen muss, das ist so anders und das kriegt man so gut wie nirgendwo mehr mit, ja, weil das Stand jetzt, hoffentlich bleibt es auch so, in der Welt nicht passiert. Und wenn es auch passiert, trauen sich ja die meisten Leute eben nicht in solche Entwicklungsländer. Und sie haben es ja gemacht. Und das ist ja das Tolle bei Band 3, weil sie sich ja genau damit auch auseinandersetzen zum Teil. Ja, nee, spannend. Also es ist wirklich, es schließt sich so ein Kreis in diesen drei Bändern. Und das habe ich schon rausgelesen, als ich mich mit ihren Büchern beschäftigt habe. Ja? Und wie gesagt, die Bücher habe ich noch offiziell gar nicht gelesen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, was die Inhalte groß sind. Ich kann nur das wiedergeben, was ich im Listing damals geschrieben habe und das, was die mir ja damals erzählt haben vom Buch. Ja? So, wir haben ja darüber geredet, nur ganz kurz, Sie haben 2020 angefangen, Band 1 zu schreiben, Bergers unverhoffte Reise. Das kam 2022
kam das raus, genau. Im März, ja. Mhm.
Wie lange haben Sie ungefähr gebraucht, um alle drei Bücher zu schreiben und fertigzustellen, bis Sie auf den Markt rausgekommen sind?
Der Prozess für die Erstellung der drei Bücher mit, das sind ja dann insgesamt deutlich über 1000 Seiten, wenn man die zusammenzählt, hat knappe 6 Jahre gedauert. Alles inklusive. Also dann mit Druckveröffentlichung, so, bis alle
Lektorat
auf dem Markt.
Und
alles,
so
bis alle auf dem Markt waren, so, ne? Ja. Also knappe 6 Jahre.
Ja, also ich habe ja selber in meinem Verlag gearbeitet. Ich glaube, vielen Leuten ist das auch gar nicht bewusst, so ein Lektorat, bis der Verlag das abnimmt, bis alles aufs kleinste Detail geprüft wird. Da gehen zum Teil Monate auch ins Land. Ne? Also es ist ein langer Prozess einfach. Es gibt Leute, die schon den zweiten oder dritten Band schreiben, während der Verlag sich darum kümmert, den ersten überhaupt rauszubringen als Beispiel. Ne? Und das ist auch in vielen bekannten
Büchern. Ja, bei mir hat sich auch überlappt, jeweils überlappt, weil ich immer sofort beide geschrieben habe, richtig, ne? Also, wenn man dann das Manuskript so ganz durch hat und es wird gesagt, okay, jetzt drucken wir das und dann sagen wir Ihnen Bescheid und schicken Ihnen Ihre Autorenexemplare, da habe ich schon am nächsten Buch geschrieben, das habe ich nie abgewartet sozusagen, ja.
Also ganz unabhängig, finde ich gut so. Ja. Man muss ja nicht immer auf die nächste Person warten, die das okay gibt.
Nee.
Ja. Okay, also am Ende des Tages finde ich persönlich, und ich glaube, da stimmen mir die meisten Leute auch zu, ist ein Buch einfach Kunst. Na, Literatur ist eine Kunstform. Doch auch Kunst am Ende des Tages ist ein Produkt, das verkauft werden muss. Und da habe ich mich gefragt, wie war der Moment für Sie, Ihr Buch nicht mehr als ein Projekt zu betrachten, sondern dass es wirklich zu einem Produkt wurde?
Tja, das ist wirklich eine spannende Frage. Ja, und auch schwierig zu beantworten. Für das erste Buch suchte ich mir Unterstützung bei einer Agentur für Buchmarketing. Ich bin ja selber Profi in meinem Bereich und habe immer dran geglaubt, lass die Menschen das tun, was sie gut können. Und ich bin kein Vermarktungsmensch. Dann habe ich gedacht, such dir die es können, ne? Und ich erlebte dann hautnah, wie mein Buch tatsächlich zum Produkt wurde. Genau wie Sie fragen. Ne? Wie es dann bei Lovely Books zum Beispiel verlost und von Influencern gelesen und bewertet wurde. Ne? wie es parallel bei Amazon hochgepusht wurde. Und Sie fragen jetzt, wie das für mich war. Ja, ehrlich gesagt, sehr fremd. Also einfach auch, weil es nicht mein Metier ist. Aber es war wirklich eine ganz, ganz ungewöhnliche Erfahrung. Ich stand so praktisch an der Seitenlinie und schaute auf die Bewertungssterne, auf die Verkaufszahlen, die mir da immer geschickt wurden, wöchentlich oder ich weiß gar nicht mehr wie, und fühlte mich da irgendwie wie losgelöst von meinem eigenen Buch. Also es schien mir fast fremd, mein eigenes Buch in dem Moment. Aber weil ich, wie gesagt, ohne Pause sofort an dem zweiten Band dann weiterschrieb, bekam ich, Gott sei Dank, würde ich fast sagen, gar nicht so arg viel davon mit. Es war mehr so eine Randerscheinung, die mich aber schon seltsam berührt hat, das möchte ich sagen, ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal kurz diesen Bezug zu Amazon und Amazon-Verkäufern, also diese Brücke jetzt schlagen, damit das ja auch für die Hörer ein bisschen spannend ist. Genauso ist es auch im Amazon-Business tatsächlich. Also so empfinde ich das auch, weil du bist so damit beschäftigt, dein Produkt zu entwickeln, na, deine Marke zu entwickeln, darauf zu achten, dass man die Vermarktung der ganzen Sache vergisst. Alle reden dann ständig von Werbung und so. Und dann gehst du auch viele Wege, die normal sind. Aber sich damit auch langfristig ständig auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist so ein Faktor, den sehr viele Seller unterschätzen. Und ich glaube auch, dass sehr viele Autoren das tatsächlich unterschätzen. Na, du bringst nicht ein Buch raus und das ist ein Selbstläufer danach. Danach kommt die harte Arbeit erst. Na, und Buchschreiben ist ja schon harte Arbeit. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber das noch on top. Und genauso ist es im Handel, egal ob es online oder offline ist und bei vielen Dingen im Leben. Ne? Mhm. Ja, ist spannend, wie die Synergien da einfach sind. Also zumindest sehe ich die. Mhm. Ich hoffe, andere auch. Dann ist es nicht zu weit aus der Nase hergezogen. Ja, okay. Wie stark haben Sie sich denn als Autor selbst mit der Vermarktung beschäftigt?
Ja, wie schon gesagt, zu Beginn habe ich die Vermarktung einfach komplett wegdelegiert, sage ich mal. Ne?
Ja.
Die haben das auch ganz gut gemacht. Ich verstehe bis heute immer noch nicht so ganz, was im Einzelnen das war. Es war mir so fremd, dass ich dann beim zweiten Band tatsächlich mit der Vermarktung wesentlich zurückhaltender war, weil ich wollte in diese Sache nicht mehr so rein. Es war nicht meine Welt. Ne? Das vielleicht würden Sie jetzt sagen, hey, genau andersrum, man hätte vielleicht noch mehr reingehen müssen, aber ich wollte nicht. Ne? Ich habe mich an der Stelle damals, das weiß ich noch für heute, habe ich mich entschieden, mich nicht mehr von Verkaufszahlen und Sternchen beeinflussen zu lassen. Ich sage das deshalb, weil mit dem Prozess, wenn ich da immer jede Woche diese Daten gekriegt habe und gesagt, jetzt gucken Sie mal rein, und dann bei Amazon, also als Folge von diesen Lovely Books Geschichten, hatte ich ja dann plötzlich die Bewertungen und die Sternchen und alles, und dann merkte ich, dass ich da plötzlich reinguckte und dann las ich das und dann fühlte ich mich manchmal sehr gut verstanden und manchmal fühlte ich mich aber überhaupt nicht verstanden. Mm. Und da dachte ich, hey, das tue ich mir jetzt einfach gar nicht mehr an. Ne? Und dann, da habe ich ein Stück weit abgeschaltet, ne? Und mich nicht mehr groß drum gekümmert. Und für mich entstand eine neue Wertigkeit. Ich habe einfach für mich gesagt, ich möchte die Freude an meiner Tätigkeit in den Vordergrund stellen. Und was da hinten raus passiert, soll so sein, wie sein soll. Ne? Und habe das sehr, sehr, also eigentlich kaum mehr beachtet. Aber zur Wahrheit gehört natürlich jetzt auch dazu, dass ich nicht auf den finanziellen Erfolg meiner Bücher angewiesen bin. Das heißt, jetzt, falls jemand von der Schriftstellerei leben will oder muss, sieht das sicher völlig anders aus. Also ich konnte mit ruhigem Gewissen sagen, hey, bleibt mir vom Leib, ich möchte damit eigentlich möglichst wenig zu tun haben. Wenn jetzt die Konsequenz war, dass eben weniger Bücher verkauft wurden, ist halt der Sonderfall bei mir. Ich habe genug verdient, um zu sagen, diese Buchschreiberei ist nichts, was angelegt war auf Einkommensgenerierung. Ne? So. Und das ist natürlich jetzt ein konkreter Fall, der für andere vielleicht überhaupt nicht zutrifft. Das muss klar gesagt werden.
Klar, aber jeder lebt ja sein Leben anders.
Ja.
Ne?
Ja.
Manche sind davon abhängig, manche nicht.
Ja.
Ich würde gerne, Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass Sie da so jede Woche oder halt in regelmäßigen Abständen die Zahlen reingeschaut haben, die Bewertungen gelesen haben. Würden Sie sagen, das hat Sie negativ beeinflusst?
Nein, es war ja eine Mixtur. Ich hatte da die ganz, ganz freundlichen Bewertungen, die sehr positiven, also die berühmten 5 Sterne. Und ich habe natürlich die anderen auch gehabt. Also glaube ich, 1 Stern hatte ich, glaube ich, einmal irgendwie. Aber ansonsten war das dann so eine knappe 4 beim ersten Buch. Jetzt beim zweiten und dritten bin ich ja inzwischen bei 4,7 oder irgendwas ja. Da gelandet bei Amazon, aber sind auch nicht mehr so viele jetzt. Also da im ersten Buch waren es halt so viele, weil ich ja dieses Marketing gemacht habe. Also Lovely Books hat da nicht mächtig geschoben. Aber ich muss sagen, ich war sehr gut beraten, mich unabhängig zu machen. Das ist etwas, was ich ja jetzt als Coach auf meinen Klienten immer empfohlen habe, macht euch von der Meinung Dritter unabhängig. Das hat es mit den Büchern überhaupt nichts zu tun. Die große Botschaft ist ja, wenn du als Mensch ständig um dich rumguckst, wer nun was in welcher Situation gerade von dir denkt, bist du nicht mehr frei. Das heißt, du kannst gar nicht mehr agieren, wie du eigentlich agieren wolltest, vielleicht so wie du selber bist und wie du gerade handeln willst oder wie du entscheiden willst, weil da dauernd irgendwo eine Meldung kommt, oh, aber das bitte nicht und das hätte ich jetzt von dir aber auch nicht erwartet, also bitte nicht nochmal und so. Von daher war ich in meinem Leben sicher geprägt durch meinen Beruf eigentlich schon immer ein Mensch, der sich bemüht hat darum, sich frei zu machen von Fremdeinflüssen, von der Meinung Dritter, ist mir nicht immer gelungen, gelingt garantiert immer nicht, nie 100%. Aber das jetzt nochmal auf Autorensein angewandt, glaube ich, wäre es ein guter Rat für jüngere Leute, die jetzt vielleicht schreiben wollen, zu sagen, nein, macht's nicht allen recht. Erstens, es funktioniert nicht und ihr werdet verrückt dabei. Also, und ihr müsst euch verstellen und verbiegen. Also nicht verbiegen. Klarer Weg, eigener Weg und dann sollen die anderen gucken, wie sie mit euch zurechtkommen.
Ja, klare Kommunikation, nicht an alle ansprechen, sondern
eher
zielgruppenorientiert, ne? Ja, das ist das, was ich auch hier im Podcast und auf meinen anderen Plattformen sehr viel predige tatsächlich. So lustig, dass Sie gerade genau dasselbe auch sagen. Einwandfrei. Da bin ich ja nicht die Einzige, die drauf gekommen ist auf den Gedanken. Sehr schön. Okay. Wie sind Sie eigentlich damals auf das Thema Amazon gekommen, ne? Um dort halt Bücher zu verkaufen? Vielleicht lösen wir jetzt auch mal auf, Herr Weiker, wie alt sind Sie denn?
79 bin ich gerade geworden.
Genau, Leute. Also das haben wir im Vorgespräch nur ganz kurz gehabt und ich würde das gerne aufgreifen. Liebe Hörer, dieser Mann ist 79 und er hat 2020, also in seinen 70ern, hat er 3 Bücher geschrieben. Und in meiner Generation haben viele immer ein bisschen Sorge, dass irgendetwas zu spät ist. Ja, dass irgendwann Familie gründen, Haus kaufen, selbstständig machen, Unternehmen führen, Hund besorgen, was auch immer, irgendwann zu spät ist. Und ich finde, wir haben hier ein wunderbaren Beweis, dass nie für irgendwas zu spät ist. Ja, man kann auch noch mit Mitte 70 sagen, ich schreibe jetzt 3 Bücher und vermarkte die und beschäftige mich mit Dingen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Ja, also so jetzt mal grob gesagt, ne? Weil als wir unsere ersten Gespräche geführt haben über Amazon und so, da habe ich Ihnen ja auch schon viel erklärt, damit Sie einfach wissen, über was wir reden, ja, was wir da jetzt machen. Richtig, und umsetzen.
Ja, ja.
Und sie haben ja die Bereitwilligkeit gehabt, auch zu lernen und ein offenes Ohr dafür gehabt. Na? Und ich schätze sie jetzt so ein, dass sie jetzt sagen, nee, ich bin nicht zu alt für sowas. Ich probiere das einfach. Wenn es nichts für mich ist, dann ist es halt so. Aber dann können sie immer sagen, ich habe es wenigstens versucht. Na?
Richtig. Ich glaube, der Punkt ist wieder das, was ich gerade meinte. Wenn ich mit Ende 70 sage, ich traue mir nicht zu, ein Buch zu schreiben, dann hindere ich mich selbst. Oder wenn mir andere sagen wollen, du bist doch viel zu alt, um ein Buch zu schreiben, dann wollen die mich daran hindern, etwas zu tun, was vielleicht für mich ausgesprochen positiv ist. Und das ist wieder der Punkt, in sich reinhören und einfach tun. Ich muss sagen, ich habe mir nicht eine Sekunde mein Alter in Erinnerung gerufen, als ich die erste Seite schrieb. Also weit davon entfernt. Von daher kann ich Sie auch da nur in dem unterstützen, was Sie jetzt auch nochmal sagen. Tun. Einfach tun. Und dann schauen. Ja,
ja, ich sage immer einfach machen. Ja, einfach machen, nicht drüber nachdenken. Mhm. Ja, und ich denke, das hat man in vielen Lebenssituationen so. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der ungern Sport macht. Ja? Es liegt mir einfach nicht, es hat mir noch nie gelegen, ich hatte nie Interesse dran und habe aber Yoga für mich entdeckt. Aber ich denke das sehr oft und dann greift dieses Faulheitsmoment ein, ne? So den inneren Schweinehund überwinden, weswegen ich früh inzwischen jeden Morgen aufstehe und ich mache einfach. Ich roll meine Matte aus. Ja, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ja, ich bin noch nicht wirklich da. Ja, weil ich mache einfach. Und ich glaube, das sind auch die kleinen Dinge, die zum Schluss zum Erfolg führen. Weil jetzt geht's mir körperlich viel, viel besser als davor. Na, im Business habe ich Dinge umgesetzt, die ich einfach gemacht habe. Und ich fühle mich so viel besser. Na, und sie haben einfach ein Buch geschrieben. Und sie haben sich einfach hingesetzt und angefangen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Message, die wir so übertragen können, weil viele denken, man hat das ja irgendwie Wochen, Monate davor geplant, was auch immer. Nee. Ich glaube, es gibt so viele Momente im Leben, wo man einfach gemacht hat. Ja? Und
stimmt,
das ist der Schlüssel.
Ja.
Ja, cool. Okay, zurück zu meiner Frage. Wie sind Sie denn eigentlich auf das Thema Amazon gekommen, um dort Ihre Bücher zu verkaufen?
Da bin ich nicht selber drauf gekommen, natürlich. Die Vermarktung auf Amazon war Teil der Strategie damals der Vermarktungsprofis, die ich beim ersten Buch eingeschaltet hatte.
Ja.
Und natürlich hat jeder, glaube ich, jeder Verlag ein Interesse daran, Amazon zu nutzen. Ich glaube, man kommt da gar nicht drum rum. Also auch mein Verlag hatte das Interesse, sowohl das E-Book als auch die Printversion auf Amazon zu vermarkten. Ich glaube, das ist ziemlich normal. Ne?
Ja.
Also ich hatte damals nichts damit zu tun, so kann man sagen. Erst nach Fertigstellung der Trilogie hatte ich persönlich das Gefühl, dass die Präsentation der nun 3 Bücher auf Amazon ein Update brauchte. Ja, das war so mehr jetzt vielleicht der Ästhet auch in mir, der mit einem Blick jetzt auf diese Darstellung bei Amazon sagte, das könnte man vielleicht besser machen. Ne? Und diese Überlegung führte dann zu Ihnen, Frau Jus. Ne?
ja.
Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn nun stellen sich die 3 Einzelbände nicht nur individuell, sondern auch als Paket wirklich eindrucksvoll dar. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, diese Entscheidung dann getroffen zu haben.
Freut mich, bin ich auch, dass Sie die Entscheidung getroffen haben und dass die Entscheidung auf mich gefallen ist. Also ich muss sagen, es war für mich eine Herausforderung damals, Ihre Listings neu zu schreiben, weil normalerweise mache ich das eher für Produkte, weniger für Bücher. Und dann ist mir halt dabei aufgefallen, dass irgendwie sehr viele Verlage,
Verlage.
Genau. die nehmen einfach den Klappentext und schreiben vielleicht in der Buchbeschreibung, wenn es halt mehr als ein Buch gibt von einem Autor, dass es noch weitere Bücher gibt. Und als jemand, der nur seine, also fast ausschließlich seine Bücher über Amazon kauft, weil ich lese ja nur noch E-Books seit vielen Jahren, beschäftige ich mich halt schon mit diesen Texten, ne? Und ich muss sagen, die meisten langweilen mich zu Tode. Also ich bin auch zum Beispiel ein sehr großer Kritiker gegenüber Klappentexten, weil ich habe die besten Bücher meines Lebens gelesen, aber die Klappentexte waren Hölle. Also die waren wirklich furchtbar, überhaupt nicht dem Buch entsprechend, ne? Und ich finde das dann umso schade, wenn Verlage ja das Interesse haben, ja zu verkaufen, ne? Da muss man sie ja auch abholen über den Klappentext hinaus. Und das ist das, was mir früher ein bisschen gefehlt hat bei ihren alten Listings. Und das ist das, was ich versucht habe, als wir optimiert haben, das reinzubringen. Und was ich halt furchtbar wichtig finde, also ich weiß nicht, jeder Mensch ist so, aber ich bin so. Vor allem, wenn ich Privatbücher lese. Und ich meine jetzt nicht Sachbücher und Bücher für die Weiterentwicklung oder so, sondern einfach nur für mich. Da finde ich die Gefühlslage und wie die Atmosphäre in den Büchern ist total wichtig tatsächlich. Und ich glaube, das war auch das, was auch ein bisschen in ihren alten Texten einfach gefehlt hat, weil sie haben so Atmosphäre in ihren Büchern. Das ist es halt, ne? Ich habe ja überall auch alle Leseproben gelesen als Beispiel. Und das habe ich dann versucht mit reinzubringen. Und ich glaube, das war auch damals das, was auch bei Ihnen so gut Anklang gefunden hat, um beim Verlag, ne? Sie gemeint haben, boah, wie die Stimmung ist, da kann man sich auch gleich drauf einstellen, wie es dann ist, ne? Weil ich als Leserin das so gerne hätte, so. Ich würde gerne wissen, ist es total düster? Ist es irgendetwas, wovor ich mich gruseln muss? Ist es etwas, worüber ich mich freuen kann? Wissen Sie, das muss ich wissen, wenn ich um 11 Uhr nachts ein Buch lese. Weil wenn ich jetzt einen Thriller um 11 Uhr nachts lese, dann werde ich die ganze Nacht nicht schlafen können. Ja? Ich bin nämlich so ein Angsthase tatsächlich. Also ich kann gar keine Thriller lesen. Da würde ich mich so einpinkeln. Das wär mir viel zu gruselig. Naja. Okay. Was war denn eigentlich Ihr erster Eindruck, auf Amazon Bücher zu verkaufen? So, wie empfinden Sie den Verkauf dort als jemand, der sich ja nicht so viel mit Amazon auseinandersetzt und beschäftigt, wie ich das tue oder unsere Hörer hier?
Ich habe natürlich in meinem Leben immer wieder Bücher bei Amazon gekauft. Ja. Mhm. Und ich finde die Art und Weise, wie die Bücher dort angeboten, empfohlen und verkauft werden, generell finde ich wirklich gut und hilfreich. Bei aller Kritik, die ich immer wieder an Amazon höre und die sicher zum Teil, großen Teil berechtigt ist, finde ich den Teil eigentlich gut. Ne? Und ich freue mich, dass meine Bücher dort präsent sind. Natürlich ersetzt Amazon keine Buchhandlung, das ist klar. Aber den Anspruch haben sie ja auch nicht. Ne?
Nee. Also man muss dazu sagen, ich glaube, dass immer, wenn etwas Neues, Großes in der Menschheit passiert, so ich erinnere mich noch sehr gut daran, als Smartphones rausgekommen sind, die Menschen hatten furchtbare Angst, ja, dass die uns alles ersetzen und uns Menschen und so weiter, dasselbe hört man ja über künstliche Intelligenz ja jetzt auch wieder, ne? Menschen haben furchtbar Angst, dass ihnen die Jobs weggenommen werden etc. Dabei verstehen die Leute nicht, dass es immer eine Ergänzung ist, ne? E-Commerce oder so Marktplätze wie Amazon sind eine Ergänzung zum Handel, wie die Buchhandlung zum Beispiel. Ich finde es auch so, also ich bin auch ehrlich, obwohl ich schon seit Ewigkeiten keine normalen Bücher mehr kaufe, also keine physischen, ich gehe total gerne in Buchhandlungen. Ich liebe den Geruch da drin, diese Atmosphäre, da haben wir wieder die Atmosphäre, ne? Das Durchblättern, Cover in der Hand halten, das sind Dinge, die mir fehlen, wenn ich normal Bücher lese. So, ich habe eine sehr gute Freundin, die hat denselben Buchgeschmack wie ich, aber sie mag gern physische Bücher. Und wenn ich sie dann besuche, dann gehe ich immer in ihr Bücherregal und nehme die Bücher, die ich auch schon gelesen habe, in die Hand und denke mir, wow, so dick ist das Buch, so viele Seiten habe ich gelesen. Das hat ja einen tollen Farbschnitt, habe ich noch gar nicht gesehen, kann ich ja auch nicht. Ich habe ja ein Kindle. Ne? Also das sind, wie Sie gesagt haben, es ersetzt Buchhandlung nicht und es ersetzt auch physische Bücher nicht und ich bin der festen Überzeugung und der Meinung, es wird immer Menschen da draußen geben, die gerne physische Bücher lesen, die das gerne in der Hand haben, weil es auch mehrere Vorteile bringt. Verleihen, in der Hand, kannst es mit in Urlaub nehmen, hat eine andere Atmosphäre am Strand zu liegen mit einem echten Buch anstatt mit einem Kindle, ich spreche aus Erfahrung. Mhm. All das, und das ist ein total wichtiges Stichwort, ne? Weil viele denken, das eine ersetzt gleich das andere. Glaube ich nicht dran. Ja, es gibt ja noch Zeitschriften. Es gibt sogar Schallplatten heute noch. Na, Kassetten, all das. Und es kommt auch immer wieder. Das ist auch das Lustige dran. Okay. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Hat sich eigentlich für Sie etwas verändert, nachdem wir unsere Zusammenarbeit hatten? Sprich, nachdem wir die Listings zu jedem Buch optimiert haben?
So schwer zu beantworten. Was ich schon gesagt habe, ist, die optimierte Darstellung jetzt auf Amazon ist einfach deutlich, deutlich besser, eindrucksvoller, wirkungsvoller. Soweit, das kann ich klar sagen. Eine konkrete Bewertung der veränderten Listings, also was ist, wenn es so erfolgt daraus, etwa über Verkaufszahlen, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Mhm. Also wenn man jetzt die Verkaufszahlen nimmt, weil die ja schwanken, ne? Und dann spielen eben andere Faktoren auch eine Rolle, die ich ja jetzt von außen gar nicht rausrechnen kann. Also wenn ich jetzt 2-3 Lesungen hintereinander hatte und da gehen Leute dann später zu Amazon und kaufen, oder schwer zu sagen. Also ich kann diese Frage nicht mit Fakten auf einer Faktenlage beantworten. Ne?
Muss auch
nicht. Ich würde es vermuten, ja, aber ich kann es nicht beweisen.
Okay, ich auch nicht. Ich kann auch nichts beweisen.
Nein.
Nee, das sage ich auch immer meinen Kunden so. Ich kann euch nicht versprechen, dass eure Produkte sich jetzt besser verkaufen, aber ihr erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es das tut.
Absolut, das, so würde ich es auch formulieren, ja.
Genau. Und würden Sie etwas rückblickend anders machen bei dem Launch Ihrer Bücher, als Sie damals frisch rausgekommen sind?
Also es gibt eine Sache ganz, wie ich diese Frage kann ich klar beantworten. Ich habe einen großen Fehler gemacht, den ich heute nicht mehr machen würde. Ich habe nämlich viel zu lange gewartet, Lesungen für meine Bücher zu organisieren. Hm. Genau genommen habe ich erst kurz vor Erscheinen des dritten Bandes im Jahr 2025 zum ersten Mal eine Lesung organisiert. Also wie gesagt, ich habe 20 angefangen zu schreiben. Frühjahr 25 habe ich zum ersten Mal aus dem Buch wirklich öffentlich gelesen. Ich habe in einem Bistro in Stuttgart aus dem Band 2 gelesen. Nicht 1, der lag mir jetzt schon ein bisschen zu weit zurück, da habe ich 2 genommen. Und 3 war ja gerade dann im Endprozess der Veröffentlichung. Und ich musste diese Lesung sofort wiederholen, weil die Nachfrage so groß war. Und im weiteren Verlauf meiner Leserunden an unterschiedlichen Orten habe ich dann erst richtig verstanden, dass aus meiner Sicht das ideale Marketing darin besteht, als Autor selbst in Erscheinung zu treten.
Ja.
Ganz offensichtlich wollen die Menschen sehen, wer hinter den Geschichten steckt, die sie lesen.
Absolut.
Deshalb haben Sie, Frau Jüss, mir wohl ja auch damals bei der Optimierung auf Amazon geraten, mehr über meine Person zu verraten. Ne?
Richtig.
Und das wollte ich zu Beginn meiner Autorentätigkeit tatsächlich nicht. Und ich habe mich ja jahrelang geweigert, Lesungen zu veranstalten. Obwohl es schon ein paar Leute gab, vom Verleger über die Partnerin und gute Freunde, die sagten, hey, du hast so viel auch zu erzählen und du bist dein Leben lang im Beruf, bist du vor Leuten gestanden. Ich bin ein Mensch, der überhaupt keine Angst hat, auf einer Bühne zu stehen. Ich bin es einfach so gewohnt. Also das waren alles gar keine Punkte, die mich hätten hindern können. Hm. Es war, dass ich wollte eigentlich möglichst unsichtbar bleiben. Ne?
Hm.
So. Und das war offensichtlich ein Fehler. Ne?
Kann ich verstehen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an unser Gespräch, wo ich
Ihnen
gesagt habe.
Genau, wir hatten die Diskussion. Ja.
Ja, Sie müssen sichtbarer sein. Sie müssen sich als Autor hinstellen. Ne? Weil ich glaube, es geht vielen Leuten da draußen. Man hat irgendeinen Lieblingsautor, man hat irgendein Buch, das man gerne liest oder man unglaublich Spaß daran hatte, das zu lesen. Und jetzt, wenn es nicht irgendwie so ein klassisches Sachbuch ist, dann sind es ja meistens Dinge, die erfunden sind, fiktiv. Und dann will man schon die Person kennenlernen, die aus dessen Hirn quasi diese tolle Fantasiewelt entsprungen ist, ne? Und ich glaube, das war dann auch der Knackpunkt für sie, weil als wir uns kennengelernt haben, da haben sie erst angefangen, also erst seit paar Monaten diese Lesungen zu machen.
Genau.
Und dann hatten wir sehr engen Kontakt, mal eine sehr lange Zeit. Und da haben sie mir immer wieder so total begeistert erzählt, wie toll diese Lesung immer war, wo sie hatten. Und ich glaube, das ist es. Also sichtbar werden. Das kann man nicht auf alles widerspiegeln. Aber ich glaube, sie haben da ihre Erfahrung einfach gut gemacht. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Ich wollte auch immer unsichtbar bleiben. Ich war, als ich angefangen habe in meiner Selbstständigkeit, ich habe mir, also ich bin ja die Generation, die mit Social Media auch aufgewachsen ist. Ich wollte da gar nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwann habe ich mich überwunden und ich glaube, dasselbe haben sie ja auch gemacht. Ja. Alright. Gut, wir haben schon die Frage vorhin kurz angeschnitten, ob Feedback beziehungsweise Bewertungen von Lesern für sie wichtig ist und ob das was innen, also in ihnen was auslöst.
Also hier muss ich eine ganz klare Unterscheidung treffen. Was mir sehr wichtig ist, ist das persönliche Feedback. So wie ich es, also zum Beispiel nach Lesungen bekommen, wenn Leute dann rauskommen und ihre Fragen stellen und nochmal was wissen wollen oder einfach selber was erzählen. Oder eben Fragen von Menschen, die ein Buch von mir gelesen haben und mich dann ansprechen auf dieses Buch. Das finde ich toll. Im Gegensatz dazu kümmere ich mich um Bewertungen auf Plattformen wie Amazon nicht mehr. Aber das ist, habe ich ja vorhin schon erklärt. Ich stehe inzwischen mehr noch als früher den anonymen Bewertungssystemen sehr kritisch gegenüber, weil sich die Schreiber für das, was sie schreiben, nicht persönlich erklären müssen. Und das ist mir ungeheuer. Das ist auch nicht meine Welt. In meinem Beruf war das eine klare Kommunikation zwischen Menschen. Man stand sich gegenüber, hat sich angeschaut und hat geredet. Und das bin ich gewohnt. Und dass sich da Leute hinter irgendwelchen Synonymen verstecken und dann irgendwas absondern, das möchte ich nicht. Und da bin ich dann auch nicht dabei. Und deshalb schaue ich da auch nicht mehr rein. Ne?
Ja, ein absoluter Fehler der heutigen Gesellschaft, würde ich auch sagen. Na, diese Anonymität, weil man sieht es in so vielen Bereichen, und ich rede nicht nur von Bewertungen, die Existenzen zerstören können. Ne? Das ist ja auch vielen Käufern, also Endkunden bewusst, dass sie da diese Machtposition haben. Erstens das, aber zweitens sieht man das ja überall, wo man anonym Kommentare hinterlassen kann. Ganz, ganz schrecklich. Das zeigt eine so dunkle Welt von uns als Menschen. Und ich habe dazu ein sehr gutes Beispiel. Ich habe mal vor ein paar Jahren auf Amazon eine sehr schlechte Bewertung bekommen für ein sehr neues Produkt. Was immer sehr, sehr schlecht ist für ein Produkt, wenn es gleich als erstes eine schlechte Bewertung erhält. Und diese Kundin hat uns halt kontaktiert und dann hat sie festgestellt, ach, wir sind ja nur zwei Dörfer weiter von ihr entfernt. Und das ist ja ihr Arbeitsweg. Und sie hat uns gefragt, ob sie vorbeikommen könnte und sich einen neuen Artikel aussuchen könnte. Wir haben ja gesagt. Und dann kam die Frau vorbei und war die netteste Frau ever. Aber ihre Bewertung war so unmenschlich und so unter aller Sau. Und dann habe ich sie damit konfrontiert und das war ihr so peinlich, ja, weil plötzlich diese ekligen Worte, die jetzt für immer in Amazon eingebrannt sind, ja, die hat sie ja geschrieben und ich weiß ja plötzlich, wer das ist und sie ist nicht mehr anonym. Und ich glaube, daran hat sie in dem Moment gar nicht gedacht, dass sie gefragt hat, ob sie mal bei uns vorbeikommen kann. Und dann habe ich sie mal drauf angesprochen und dann habe ich sie gefragt, können Sie vielleicht diese Bewertung löschen? Ja, weil es ist nicht schön, ne? Und es kann wirklich unsere Existenz gefährden, ne? Oder das Produktes, was sehr schade wäre. Netteste Frau überhaupt. Sie war so lieb zu mir. Das war der Wahnsinn. Dann habe ich mit ihr geschafft, diese Bewertung zu löschen, weil sie auch nicht wusste, wie das funktioniert. Na, aber das zeigt auch wieder, dass Menschen, wenn sie nicht sich beobachtet fühlen, sehr eklig sein können. Wenn du sie aber bewusst mal dann ansprichst, sehr zurückhaltend dann sind, na, weil sie so in echt ja gar nicht reden würden. Deswegen, Bewertungen lesen sind wichtig für Händler, solange man es nicht persönlich nimmt. Und ich finde, bei Büchern ist es total schwierig, es eben nicht persönlich zu nehmen. Na, das kann ich sehr gut nachvollziehen bei Ihnen. Ja, haben Sie eigentlich irgendetwas gemacht für Ihre Bücher marketingtechnisch, das nicht Standard war?
Klare Antwort, nein. Nein. Okay. Soweit ich beurteilen kann, ist das, was ich getan habe, eher Standard gewesen. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass ich einer Altersgruppe angehöre, das haben wir ja vorhin schon mal verraten, die sich nicht auf TikTok oder ähnlichen Plattformen bewegt. Also sicher gibt es da ganz neue und vielleicht auch vielversprechende Vermarktungsoptionen. Deshalb bin ich da sicher nicht typisch.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber welche Marketing-Idee hat denn für Sie am besten funktioniert?
Das führt jetzt wieder zurück zu den Lesungen. Da bin ich inzwischen der absolute Fan davon. Ja. Es ist ein wunderbares Instrument, so eine Lesung. Nicht, aber auch nicht nur für die Vermarktung, aber eben auch für die Vermarktung. Die Atmosphäre einer Lesung ist schwer in Worte zu fassen. Es hat fast was Magisches da an sich. Und sie generiert konkrete Nachfrage nach dem Buch. Also beides, das ist das Schöne daran.
Definitiv. Und Mundpropaganda, das darf man nicht vergessen. Ganz, ganz wichtiger Hebel in unserer Gesellschaft.
Ja.
Ja, ja, also ich finde es sehr interessant, dass manchmal die 0815 Sachen, und damit möchte ich gar nichts runterspielen, aber es ist so der normale Weg, Lesungen zu führen als Autor. Als ich im Verlag gearbeitet habe, da haben wir das auch gemacht. Beziehungsweise da war Corona-Pandemie, also da konnte man nichts machen. Da ist mein ehemaliger Verlag damals auf die Idee gekommen, halt eine virtuelle Vorlesung zu machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Nee. Da hat was Sie beschreiben, diese Atmosphäre gefehlt, na, dass die Leute sich austauschen können, das Zuhören, dass den Autor wirklich mal vor Ort kennenlernen, mal sehen. Ich glaube, das ist das, was online halt einfach uns fehlt, uns Menschen. Ne? Und deswegen suchen wir immer wieder auch noch so Offline-Geschichten, vor allem nach der Pandemie. Ja, ich glaube, da haben viele Menschen viel dazu gelernt auch.
Mhm.
Okay. Was würden Sie denn jemanden raten, der heute ein Buch schreibt und sichtbar werden will?
Wenn die Person es schafft, einen großen, finanzstarken Verlag zu gewinnen, müsste die Sichtbarkeit eigentlich über den Verlag gesichert sein. Ich meine, darin sehe ich die Aufgabe von einem guten Verlag, das herzustellen. Aber das ist ja ein absolut seltener Glücksfall, vor allem für jemanden, der neu anfängt. Also da, das ist die Nadel im Heuofen, sag ich mal. Ne? Aber also wenn dieser seltene Glücksfall nicht eintritt, dann muss jeder neue Autor, jede neue Autorin wissen, dass das Schreiben von Büchern zwar Freude machen kann, aber die Vermarktung ein extrem mühsames und am Ende frustrierendes Geschäft sein kann. Also dann wirklich frustrierend. Ja. Der Verband Deutscher SchriftstellerInnen fasst das Ergebnis einer Studie von 2024 übrigens wie folgt zusammen. Wer vom Schreiben leben will, wird enttäuscht. Die wenigen gut verdienenden AutorInnen sind eine extreme Minderheit. Und wenn Sie das hören und wenn Sie das ernst nehmen, dann folgt daraus, und das wäre jetzt auch mein Rat, keine falschen Illusionen. Also es ist ein knallhartes Geschäft. Ich denke immer, wenn ich so im Nachrichten wie jetzt gerade höre, Buchmesse, Leipzig, Frankfurt, und dann kommt so eine Zahl, 120.000 deutschsprachige Bücher neu in 2025, dann denke ich, okay. Also wer diese Zahl liest und dann an sein eigenes Buch denkt, ne, versteht, was es heißt. Ne?
Ja. Ja.
Keine falschen Illusionen. Das ist
das
ganz, ganz wichtig.
Das wollte ich gerade wiederholen, weil das so gut ist. Ja. Wirklich an der Realität bleiben und nicht in Möglichkeiten abdriften, die uns viel versprochen wird. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, Herr Walker, und ich würde mal sagen, Sie sind noch diese Generation, vor allem die halt nicht viel mit sozialen Kanäle und viel von anderen beeinflusst werden. Ne? Also ich glaube, dass ihre Generation nur von Fernsehen und von Freundeskreis und so groß beeinflusst werden, aber meine Generation wird von vielen Fremden beeinflusst. Und ich glaube, das ist das Problem, ne? Dass diese Fremden wollen dir am Ende des Tages ja auch manchmal irgendwas verkaufen. Ja, das Wort Coaching ist auch sehr schlecht online anbehaftet, weil so viele Leute das ausgenutzt haben und dir da irgendeinen Scheiß verkauft haben, sorry für die Ausdrucksweise. Und ich glaube, das ist es halt, ne? Dass vielen Illusionen verkauft werden, dass man sagt, hier, schreib ein Buch und du kannst bis zu 5.000 Euro netto im Monat verdienen. Das sind Maschen, auf die reihenweise Menschen hineinfallen, ne? Und dann kommt dann immer, ja, also Bücher heute verkaufen, das funktioniert einfach nicht. Auf Amazon verkaufen, das funktioniert nicht. Ja, und dann fängt ja genau dieser Kreislauf an, alles schlecht zu reden. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige. Ich denke, dass jede Sache, wo man viel in Eigenverantwortung machen muss oder kann, so wie Buch schreiben, selbstständig sein, immer ein Knochenjob ist und immer eine Herausforderung. Und es wird mal bessere Zeiten geben, aber es wird auch verdammt viele schlechte Zeiten geben, ne? Harte Zeiten, wo man viel an sich selber zweifelt vielleicht. Und ich glaube, das haben sie sehr gut jetzt in dieser Folge auch einfach mal zusammengefasst. Realistisch sein. Jeder Mensch macht Fehler. Sie haben Fehler auch zugegeben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dann so selber zu einzugestehen. Das habe ich falsch gemacht, aber zum Glück mache ich das ja nicht mehr falsch. Ja, wie mit ihren Lesungen. Und ich glaube, somit kann man ein Leben besser bestreiten, wenn man sich nicht zu sehr von anderen auch beeinflussen lässt. Also ich sage zum Beispiel meinen Kunden gerne, wenn ihr euer Produkt jetzt auf den Markt bringt und ihr ein neues Listing schreiben wollt dafür, dann schaut euch nicht die Konkurrenz an auf Amazon. Das beeinflusst so viel. Und ich merke zum Beispiel, dass das meinen Schreibfluss beeinflusst. Ich kann da nicht mehr schreiben. Wenn ich mir zu viele andere Konkurrenzprodukte angeschaut habe, dann bin ich so wirr im Kopf, dass ich schon gar nicht mehr meine eigenen Worte fassen kann. Ne? Und das ist halt das Schlechte daran. Und ich glaube, dass andere Autoren ja nicht 1.000 andere Bücher davor lesen und sagen, jetzt mache ich mal einen Mix aus all den Büchern, die ich in meiner Vergangenheit gelesen habe. Ne? Okay. Also, allerletzte Frage, Herr Walker. Wenn Sie Ihrem früheren Ich einen Tipp geben könnten, welcher wäre das?
Früheren Ich? das ist ganz einfach zu beantworten. Mein früheres Ich braucht keinen Tipp von mir. So wie es war und so wie es heute ist, ist es einfach gut. Es ist gut so. Ich sage immer ganz schlicht, ich bin ein glücklicher Mensch und jetzt im Zuge dieses Interviews, weil ich hier als Autor interviewt werde, füge ich es einfach hinzu und ich bin ein zufriedener Autor. Das ist eigentlich alles, ja.
Ich liebe diese Antwort. Ich finde das ganz schön. Ja, ich glaube, dass viele Menschen viele Dinge im Leben auch im Nachgang bereuen und gerne ihrem früheren Ich etwas sagen wollen würden, ne? Sei es zur Beruhigung, dass alles gut wird oder was auch immer. Und ich finde eigentlich mal drauf zu blicken und zu sagen, ich bin glücklich mit dem Leben, das ich geführt habe. Mein früheres Ich braucht gar keinen Tipp von mir. Ja, vielleicht überlegt man sich, ja, weil er sowieso nicht auf mich gehört hätte vor 40 Jahren. Kann ja auch sein, ja. Ich mache heute Dinge mit 28, wo ich mit 18 gedacht habe, das machen Menschen in ihren 50ern. Ja. Das hätte ich mir niemals ausgemalt. Und wenn ich mir das selber gesagt hätte, das hätte ich mir auch nicht selber geglaubt. Also ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Erstens. Zweitens eine sehr schöne Denkweise auf das Leben und auf sich selbst. Und drittens würde ich jetzt mal mit Blick auf die Zeit auch einfach sagen, Herr Walker, wir haben schon ganz schön lang miteinander geredet.
Das ist richtig.
Die heutige Aufmerksamkeitsspanne ist viel geringer als die der früheren, also ihrer Generation, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich fand, das war ein sehr schöner Einblick mal in das Autorenleben und eines Menschen, der älter ist und der sich immer noch im Alter Dinge traut. Und wie Sie gesagt haben, ich habe das gar nicht so gesehen, wie alt ich bin, als ich das gemacht habe. Und ich denke, man fühlt sich ja genau nur so alt, wie man sich fühlt. Ne?
Richtig, ja. Ja.
Gut.
Ja, ich danke Ihnen für diese Chance, da mit Ihnen jetzt zu sprechen. Und dann grüße ich auch alle die, die jetzt am anderen Ende sitzen, ganz herzlich und die zugehört haben. Ja, vielen Dank an Sie alle.
Ja, danke euch. Liebe Leute, wenn ihr Interesse habt an einen oder die ganze Trilogie von Hans Baiker, die findet ihr auf Amazon. Ich habe euch alle Bücher nochmal zur Erinnerung einzeln in den Shownotes verlinkt. Gebt mir gerne Bescheid, wenn ihr eins dieser Bücher gelesen habt, weil dann leite ich das auch sehr gerne an Herrn Baiker weiter. Ich finde das nämlich auch sehr spannend, wenn da jetzt auch mal was kommt. Auf meiner Buchliste ist es dieses Jahr, diese Trilogie. Ich freue mich sehr. Ich halte sie auch auf dem Laufenden. Und gebe Ihnen auch gerne mal Feedback persönlich, wie ich Ihre Bücher empfunden habe, vor allem jetzt nach meinem jetzigen Wissen.
Ne? Okay, über die Bücher. Vielen Dank.
Okay, meine Lieben, vielen Dank, Herr Baiker, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, das war ein bisschen anderes Interview, als man es sonst von so Amazon-Podcasts kennt. Und ihr lieben Hörer, wir hören uns nächste Woche Mittwoch auf eure steigenden Umsätze. Ihr wisst ja Bescheid. Und wir hören, sehen uns. Macht's gut. Bis dann.